Danke, meine Herren, für die ausführliche Darstellung. Ihre Fragen, bitte schön. Herr Ebner, Handelsblatt, dann Herr Gonrath.
Ich hätte zunächst mal drei Fragen. Zum einen zur Umsatzprognose. Die erscheint mir schon im Vergleich zum Auftragseingang und zu dem erwarteten Branchenwachstum sehr konservativ. Macht es dann überhaupt Sinn oder erwarten Sie tatsächlich mehr, so eine Prognose abzugeben, oder ist da Indikatoren, dass es sich nochmal entsprechend abbremst? Zweite Frage, wenn man Ihre Zielmargen anschaut, warum erreichen Sie die denn 2012 noch nicht? Also an welchen Ecken fehlen noch die richtigen Stellschrauben, bis man es zumindest im nächsten Jahr erreicht? Und die dritte Frage, Sie haben jetzt Ihre Finanzbasis gestärkt, sind da Akquisitionen ein Thema?
Ich fange mal an, Stefan Schuler kann dann entsprechend auch reinspringen. Wir kommen von 1,80 Milliarde und wollen auf 1,150 gehen, das sind 70 Millionen, das ist ein mittleres einstelliges Wachstum. Wir erwarten ein größeres Wachstum, nur wir haben wie auch in 2009 geben wir eigentlich eine Bandbreite bzw. einen Korridor an, den wir auf jeden Fall erreichen wollen. Von daher ist die 1,15 konservativ, das ist richtig, und auch der...
Was ist der Korridor? Entschuldigung. Sorry,
der Korridor beginnt bei 1,15.
Ach so, wo endet er?
Dazu machen wir heute keine Aussagen. Wir sehen, dass wir ganz klar hier...
Das ist ja kein Korridor.
Dann sehen Sie als untere... Dann nehmen Sie das Wort Korridor zurück, ja. Als untere Schwelle, die wir mindestens... Untere... Und ja. Das Mindeste erreichen wollen. Und,
aber es wäre langsamer als der Markt. Das wundert mich.
Das wäre, wenn wir in Robotics um 10% mindestens wachsen, ist der Bereich Systems halt mit unter 10% Böder wachsen. Das ist richtig. Ja. Deswegen ist ja auch eine konservative Annahme. Das zweite war.
Kann man es ja auch sparen, ne? Also ich meine.
Nee, man muss aufpassen jetzt bei dem Umsatzwachstum, wie wichtig ist für uns, dass wir bei der Robotics mindestens wieder am Markt wachsen müssen. Das ist klare Zielvorgabe, da will man den Marktanteil mindestens halten. Ja, so die 10% sind immer vom IFA gesetzt, zum einen. Zum anderen bei der Systems muss man aufpassen. Langsamer als der Markt, das stimmt so, wenn Sie sagen, ich mache das Geschäft genauso wie vorher. Entscheidend ist bei der Systems, wir sind als Integrator, Generalunternehmer tätig. Ich kann meinen Umsatz schön aufblähen, wenn ich in mein GU-Paket mehr Unteraufträge reinpacke. Ja, will ich das? Nein. Diskussion hat man letztes Jahr auch schon. Ich nehme keine GU-Aufträge in größerem Volumen von Automobilunternehmen, wo ich Technologien habe, wo ich schlichtweg keine Ahnung davon habe. Damit kann ich den Umsatz aufblähen, weil die Topline größer ist, aber Bottomline sieht es ganz anders aus. Deswegen ist es wichtig für uns, bei Robotics ganz klar, mindestens Marktwachstum, das ist das, wie es auch immer ist. Wenn der Markt letztendlich um 20% gewachsen ist, dann wollen wir mindestens 20% machen. Ja? Heute ist das IFA, sagt 10%. Bei Systems ist wichtig, wir fokussieren uns auf die GU-Komponenten in der Integration, wo wir sagen, da kennen wir uns gut aus. Und deswegen laufen wir nicht irgendeiner Topline bei der Systems hinterher. Das ist wichtig beim Umsatzwachstum. Wenn der Markt besser läuft, läuft er besser, dann sind wir auch bereit, entsprechend auch dann anzupassen. Nur für uns ist auch wichtig, die KUKA, ich meine, Sie kennen die Historie mindestens so gut wie wir. Ja, was für uns wichtig ist, wir wollen nicht so viel versprechen, was wir nachher nicht halten können. Momentan zumindest die 1,15, die sind mit Sicherheit drin. Man darf auch nicht vergessen, dass momentan der Euro entsprechend gegenüber dem Dollar auch sehr stark ist. Das kostet uns auch Umsatz und auch anteiliges Ergebnis. Bezüglich Zielmargen 2012 noch nicht. Es ist so, dass mit den mindestens 6% die Zielmargen erreicht werden. Das heißt, die 6% eigentlich ist die Botschaft dahinter. 10% Robotics-Zielmarge erreicht, EBIT und 5% bei Systems. Man muss natürlich noch immer ein bisschen abziehen, es gibt noch eine AG, konsolidiert, die noch entsprechende Kosten hat. Aber die Botschaft eigentlich ist nicht, dass wir in 2012 die Zielmargen nicht erreichen, sondern das ist das Zielmargen-Erreicht-Modell.
Plus, ich glaube, hier wichtig, wir haben ja, ich habe ausgeführt, dass wir in 2011 die 10% in der Industrie-Robotics, die 5% der Systems erreichen wollen. Und wir natürlich hier in den Bereich F&E weiter investieren wollen und als innovationsstarkes Unternehmen wir uns hier auch auf der letztlich die frei vorbehalten, hier weiter F&E-Aufwendungen zu tätigen und deswegen natürlich hier die Marge immer davon abhängig, wie viel man investiert und wie viel Potenzial man hier heben kann. Der dritte Thema war Finanzierung.
Akquisitionen noch.
Akquisitionen. Wir hatten in der Anleihe zum High Yield im November ausgeführt, dass wir letztlich die ein Stück weit einen Betrag von 35 bis 40, 45 Millionen uns vorbehalten für mögliche Akquisitionen, kleinere Arrondierungen im Bereich Robotics oder auch im Anlagenbau. Diese Aussage steht nach wie vor, dass wir hier ein Potenzial haben, uns auch zu verstärken über Zukäufe.
Und was in Sicht?
Ist nichts geplant. In Sicht ist immer viel.
Dankeschön. Herr Goldrat?
Ja, zwei Dinge. Da Sie davon ausgehen, wieder einen flüssigbaren Überschuss zu erzielen, Sie wollen einerseits Gewinne thesaurieren. Was für ein Korridor für die Ausschüttung besteht denn da? Was kann man sich da jetzt vorstellen, wenn man da wieder tätig wird? Und die zweite Sache nochmal, Rückgriff auf Japan, vielleicht eher so ein bisschen weg von KUKA, wenn Sie jetzt mal schauen, was da so unterwegs ist, inwieweit das so globale Lieferketten beeinträchtigen wird, ohne dass man das jetzt schon sagen kann. Bei der Automobilindustrie haben wir jetzt ja schon ein bisschen was gehört und gelesen, andere haben vielleicht ein höheres Exposure als KUKA.
Also zum Thema, was kann man sich vorstellen, das hängt auch mit dem Gesamtfinanzierungsziel zusammen. Der Jahresüberschuss ist die Grundvoraussetzung, ein positiver, aber als Indikation, was für uns wichtig ist bei der Thesaurisierung, ist, dass wir als Indikation rausgeben, 50% von einem positiven Free Cashflow ist dann das Potenzial für die Dividendenausschüttung. Das heißt, wir steuern es am Free Cashflow, weil die Verschuldung das primäre Thema ist. Also Sie wissen ja selbst, dass der Jahresüberschuss hier ist ja der Konzernjahresüberschuss, der relevante Jahresüberschuss für Dividende ist ja der von der Einzelabschluss von der AG. Ja, und der natürlich ist nicht direkt greifbar. Das heißt, aus dem Konzernergebnis können Sie nicht direkt rauslesen, welches Jahresüberschussergebnis erwirtschaftet die AG an sich. Aber die Indikation ist, vom Konzern Free Cashflow 50% in die Thesaurisierung zu geben, 50% vorzusehen dann als Potenzial für die Dividende.
Vielleicht in Ergänzung, natürlich wollen wir ganz klar wieder dividendenfähig werden in 2011 und das sollte auch in dem Plan erreichbar sein. Jetzt die Frage, was für Potenzial, die Sie gestellt haben, ist eine Frage, die man dann beantworten muss, wenn man diese Dividendenfähigkeit wieder erreicht hat. Jedenfalls das Ziel 2011.
Das ist die Richtschnur halt, diese.
Genau, Free Cash Flow ist für uns der Parameter.
Genau.
War negativ die letzten 2 Jahre.
Der war negativ und Sie sehen auch mit Sicherheit, wenn Sie die KUKA anschauen, historisch war die KUKA beim Thema Free Cash Flow mit Sicherheit in der Schulbank ein bisschen weiter hinten gesessen. Das ist ein wichtiges Thema für uns gewesen in 2010, aber auch in 2011, das Working Capital weiter zu reduzieren. Die 90 Tage, die wir momentan haben, Working Capital Tage, sind zu hoch. Hier ist das klare Ziel von uns, aber das geht nicht von heute auf morgen, weil dann müssen Sie auch dann Prozesse und Supply Chains und Beförderungskonzepte ändern. Wir wollen hier definitiv in Größenordnung 80 oder weniger Working Capital Tage kommen.
Gibt es zum Thema Jahresüberschuss eine Prognose oder
ein was im. Wir haben also grundsätzlich bewusst die Prognose hier auf den EBIT fokussiert. Warum? Weil im Bereich Steuern, latente Steuern, ist immer Unschärfe. Aber als Indikation kann Ihnen Folgendes geben, wenn Sie jetzt für den Base Case oder für diese untere Schwelle, wie wir es jetzt vorher genannt haben, mit 55 Mio EBIT mal starten, dann müssen Sie ungefähr 25 Mio gesamt im Bereich Finanzierung davon abziehen. Ja? Bei der Finanzierung ist ein Punkt für uns, was ich vorher angesprochen habe, was ich darauf hinweisen möchte, wo haben wir Potenziale bei der Finanzierung, bei den Finanzierungskosten. Zum einen ja, wäre es schön, wenn der Abzinsungsfaktor sich mal wieder bei den Renten, bei den Pensionsverbindlichkeiten verändert, weil es ist nämlich, kann man nicht beeinflussen, das sind Millionenaufwendungen. Das andere ist, dass wir noch in vielen Fällen bei den Automobilherstellern momentan mit Bankbürgschaften arbeiten müssen bei den Garantien. Das ist geschuldet der Situation 2009. Wir sind ja in Gesprächen auch mit großen deutschen OEMs, hier wieder zurückzukommen auf Konzernbürgschaften. Das heißt, es sind nur dann eben sogenannte Parent Guarantees von der KUKA AG, ja, und nicht mehr von der Bank. Die Bankbürgschaft kostet Geld, die Konzernbürgschaft kostet nichts. Das sind also zwei wesentliche Treiber hier, um das Finanzergebnis dann potenziell noch zu verbessern. Aber wenn Sie jetzt von 25 noch ausgehen, dann liegen Sie jetzt bei 30 Mio noch entsprechendes Vorsteuerergebnis und hier kann man davon ausgehen, dass Steuerquote im Bereich 30% man annehmen muss jetzt. Also wir werden nicht mehr so große Gutschriften wie in 2010 haben durch Hinzuaktivierungen, das wird es in der Form nicht geben. Man landet sie bei einer Größenordnung von plus minus bei 20 Millionen Euro Jahresüberschuss in der Indikation hier.
Zum Thema Japan, das zweite Thema natürlich. Wie schon ausgeführt, ist das Thema kein KUKA-Thema, sondern die Frage ist ja, wie ist der globale Impact? Die Information, die ich Ihnen gegeben hatte, war letztlich natürlich, dass wir hier betroffen sind, das sehen wir alle, dass wir KUKA-seitig das alles getan haben und hier entsprechend auch mit Krisenstäben daran arbeiten, dass unsere Mitarbeiter und unsere Supply Chain gesichert wird. Der Impact natürlich auf die globale Wirtschaft, den Sie ansprechen, Das ist heute natürlich ein Stück weit ein Guessing, dem ich nicht anschließen will und auch keine Prognosen hier geben möchte. Was wir sehen, was wir das Feedback, das wir aus Japan bekommen, und ist so, dass letztlich südlich von Tokio das Leben sehr, sehr normal weitergeht, dass die Produktionen volllaufen, dass die Supply Chain hier auch entsprechend funktioniert. Ja, wir sind in Kontakt mit unseren Zulieferern und sehen eigentlich hier, dass in dem Krisengebiet man keine Informationen rausbekommt. Da ist unsere Supply Chain hauptsächlich, oder die angesprochen getriebenen Lieferanten im Süden von Tokio sind, bekommen wir eine relative Normalität zu hören, was uns ein Stück weit natürlich auch trotz dieser Krisenmeldung nicht dazu führt, dass wir ein Stück weit beruhigt sind, aber dennoch hier mit den Zulieferern daran arbeiten, zu gucken, wo bekommen die letztlich ihre Zulieferteile wieder her und daran arbeiten. Was das global bedeutet, Sie haben gesehen, Toyota hat die Produktion heute Morgen wieder begonnen mit Teileproduktion. Die Produktion von vielen anderen wurde runtergefahren, sodass wir letztlich den Impact auf die Wirtschaft heute nicht vorhersehen können. Natürlich wird es hier Folgen geben. Es werden bestimmte Wirtschaften stärker beeinflusst oder beeinträchtigt sein als andere. Der Fokus heute ist letztlich auf die Menschen, die Mitarbeiter, die vor Ort sind, wo wir helfen können, wo wir auch den Japanern vor Ort helfen können mit unseren Taskforce. Das ist im Vordergrund heute. Und ich glaube, es wird Auswirkungen geben, das ist, glaube ich, zweifelsohne. Aber es gibt wahrscheinlich keine pauschalierte Auswirkung auf die Industrie, sondern die Folgen werden sich hier ein Stück weit natürlich in den nächsten Wochen und Monaten zeigen. Und wir versuchen hier mit aller Kraft letztlich auch zu helfen und mit unserem Krisenteam hier in Situationen für uns im Griff zu halten.
Produzieren denn Ihre japanischen Konkurrenten? Das ist eine blöde Frage, aber es ist ja für den Markt natürlich schon ein Einflussfaktor.
Da müssen Sie die Konkurrenten selbst fragen. Ich glaube, hier ist es wichtig, dass man in so einer Krise letztlich erstmal fokussiert, dass man an die Menschen denkt und so Gedanken. Ich glaube, wir haben kein Feedback von Fahne und Yaskawa. Aber es sind sicher, wir müssen sie direkt fragen.
Aber es wird ein Thema werden natürlich, wenn mal Wacker auch, wo die Konkurrenten halt dann in Japan sitzen, und es ist nicht schön, aber es ist natürlich, verändert es die Marktgewichte eine Zeit lang.
Ich meine, man kann sagen, natürlich grundsätzlich, es kann initial ein Vorteil für die Kucker sein, was wir aber nicht tun wollen, das ist auch unser unternehmensethischer Ansatz hier, die Situation jetzt bewusst auszunutzen. Ja? Das ist ja unlauter. Ja. Wenn die Kunden auf uns zukommen, werden wir versuchen, für die Kunden alles zu tun, das ist unser Anspruch im Markt. Ja? Wenn sie entsprechend jetzt nicht die Gelegenheit nutzen und hier auf die Situation aufbauen, Kunden aktiv angehen und versuchen abzuwehren aufgrund dieser Situation.
Ja. Wo sitzen denn die Konkurrenten?
Also die wichtigste Fahndung sitzt direkt am Fujiyama. Das ist natürlich ein bisschen südlich von Tokio. Und Yaskawa müsste jetzt noch schauen,
Yaskawa ist auch südlich von Tokio.
Das heißt aber,
dass
quasi jetzt noch... Also ich kenne mich nicht aus in Japan, ja, aber es sieht jetzt also auch nicht danach aus, dass da bei denen Probleme gibt.
Die Frage ist,
gesagt, südlich von Tokio.
Ja gut, die Frage ist bei denen nur, die haben die komplette Supply Chain in Japan.
Ach so.
Ja, also wir haben ja bestimmte Teile von Japan, viele stammen aus Deutschland, deren komplette Supply Chain dürfte die größten, dass es Japan sein.
Aber es ist genau das Guessing, wo wir uns natürlich aber zurückhalten wollen.
Spekulation.
Und hoffen einfach, dass den Mitarbeitern von Fanuc gut geht und die ein Stück weit auch in Schutz sind, wie man so sagen kann, wie unsere Mitarbeiter.
Würde ich auch nicht erfragen.
Zwei Verständnisfragen. Einmal diese Getriebe, die sind ja in der Regel 6 Wochen, 8 Wochen unterwegs, aber sie ja mit dem Schiff kommen. Hat das dann irgendwelche Auswirkungen, wenn diese Zeit vorbei ist? Und nochmal auf Augsburg und auf das Personal zurückzukommen. Heißt das jetzt für Augsburg und das Personal in Deutschland und Europa letztendlich, dass es weder neue noch weniger Mitarbeiter geben wird.
Weniger noch?
Sie haben gesagt, okay, es wird so um 5% sein, das heißt also, Sie werden auch keine einstellen und es werden auch keine entlassen in Deutschland.
Okay, dann gehe ich ganz drauf ein. Vielleicht zu der ersten Frage, wie ich vorhin schon mitgeteilt habe, ist, dass einer unserer Getriebelieferanten nach wie vor normal produziert. Das war gestern so, das war vorgestern so, also Montag, Dienstag, und wir auch keine Indikation haben, dass der nicht weiter produziert. Das heißt, die Schiffe fahren ganz normal los. Auch außer dem Flughafen Tokio sind die südlichen Flughäfen alle offen, die Häfen alle offen. Von daher ist das hier insoweit, ist eigentlich auch ein Schiff und nach wie vor diese Produktionskette läuft und das ist unser letzter Status. Zu den Themen der Mitarbeiteraufbau, wir haben in Augsburg offene Stellen. Wir haben in Augsburg im hohen zweistelligen Bereich offene Stellen. Wir werden sicher auch in Augsburg weiter uns verstärken. Verstärken heißt, wir sind Technologiefirma, das heißt im Bereich Forschung und Entwicklung und in wichtigen Bereichen, wo wir uns differenzieren wollen und können, werden wir uns auch wieder verstärken. Wir werden aber nicht letztlich die Kostenersparnis, die wir 2009 und 2010 gewonnen haben, wieder loslassen. Von daher werden wir hier gezielt einstellen, um uns in den Bereichen wie Forschung und Entwicklung zu verstärken.
Aber ein paar zu viel hatten Sie abgebaut, weil die Erholung so schneller kam, als man gedacht hat.
Wie bitte?
Ein paar zu viel hat man offenbar abgebaut, oder?
Weil nee, würde ich schon sagen, wir haben immer noch einen Anteil. Es geht darum, dass wir Wertschöpfung da betreiben, wo die Umsätze regional auch dann sich realisieren. Wir haben immer noch einen größeren Teil, auch in asiatischen Ländern, wo wir Wertschöpfungsanteile signifikant in Augsburg haben. Ja, deswegen wird es weiterhin auch, wenn man nicht zu viel abgebaut, sondern letztendlich der Aufbau in den BRIC-Staaten hilft dazu, dass wir die Wertschöpfung entsprechend in die Regionen holen, wo auch der Umsatz gelegt wird. Also wie gesagt, so würde ich es nicht formulieren, dass wir jetzt zu viel abgebaut haben. Ich denke, wichtig ist für uns schon, wenn wir Restrukturierung machen, haben wir ein klares Ziel gehabt, der Break-Even-Punkt auf 900 Millionen Euro. Ja, und jetzt nach einem guten Jahr, wenn es besser läuft, einfach die Ziele wieder dann über den Haufen zu werfen, das ist strategisch, wäre das sicherlich nicht das Richtige. Das heißt, wenn jetzt solche Umsätze kommen, dann werden wir die Regionen stärken, wo momentan die Wertschöpfung noch zu gering ist. Und dann, wenn in Augsburg mehr Geschäft ist, eben dann diese Auslandsanteile aus Augsburg rausnehmen und in diesen anderen Regionen entsprechend dann auch fertigen.
Und die Bereiche, die aufbauen, sind nicht zwangsläufig die Bereiche, die abgebaut haben?
Nochmal ganz verständlich, ist eher 12% oder eher 20%? Sie haben gesagt, zweistellig, eher 12%?
Nee, Absolutzahlen.
Absolutzahlen war das.
So, offene Stellen. Dr. Reuter sagt, ich meine, F&E wird bei uns immer Schwerpunkt. F&E-Schwerpunkt wird bei uns immer in Augsburg sein, weil letztendlich das ist das Wichtigste, auch das IP in irgendeiner Form halt möglich zu schützen. Deswegen wird der ganze F&E-Schwerpunkt in Augsburg sein. Das heißt eben, es gibt dann eher ein Schiff zu hochqualifizierten Stellen in Augsburg, wenn man es so nennen will.
So, dann schön. Fragen wir von beide schon, von Meier dann als Sechste.
Ja, eine Dividende, wird es die im nächsten Jahr wieder geben?
Wie vorher gesagt, es hängt erstmal davon ab, wie der Free Cash Flow sich bewegt. Ich will heute noch keine Zusage geben, dass es Dividende gibt. Ich will es aber nicht definitiv ausschließen. Wichtig ist aber nur, dass grundsätzlich die KUKA AG und der KUKA Konzern, das ist das Primärziel, finanziell robust machen. Das heißt, 2008 hat man gesehen, wir hatten in 2008 eine Sonderdividende, wir hatten 2008 eine Dividende. Man hat gesehen, dass das Unternehmen doch sehr, sehr stark auch dann von der Liquiditätsposition geschwächt wurde und bei der ersten Krise eigentlich das Unternehmen sehr schnell ins Wanken kam. Ja, das ist für mich nicht nachhaltig von der Finanzierung. Das heißt, primär Ziel ist, dass wir stabil, robuste Finanzierungsseite haben. Wenn hier entsprechende Liquiditätsüberschüsse vorhanden sind, dann schütten wir die gerne an die Aktionäre aus. Ja, aus heutiger Sicht würde 2011 die Wahrscheinlichkeit noch eher als gering sehen.
Japan, Sie sagten nur von dem einen Getriebehersteller gesprochen, gibt es noch andere Zulieferer, die Sie haben?
Wir haben noch ein, zwei andere Zulieferer, die aber auch im Süden sind, von daher sind die, das sind Elektroteile, die im Süden sind auch, aber das ist bei den Zulieferern, bei den Getrieben haben wir insgesamt 5 Getriebelieferanten, davon ist einer ein wichtiger in Japan und ansonsten das Elektroteile, die auch aus dem Süden von Japan kommen.
Also ist einer oder zwei?
Einer plus einer.
Also zwei insgesamt. Also einmal Elektroteile. Okay. Vielleicht nochmal zum Free Cashflow. Vielleicht können Sie da noch eine Prognose abgeben für das laufende Jahr.
Also primäres Ziel für den Free Cashflow gibt es kein absolutes Ziel in Größe, sondern ein wichtiges Ziel ist, wir wollen im Free Cashflow positiv sein 2011. Das ist für uns das Wichtigste. Und wenn Sie jetzt mal die Größenordnungen anschauen, ein EBIT von 55 Millionen, dann ziehen Sie Finanzierung ab, sind Sie nochmal wieder bei der vorigen Formel bei 30 und bei Steuern sind es bei 20, dann nehmen Sie die Abstellung wieder drauf, sind es bei 45 erstmal als Cash-Earning und wenn Sie dann vom Working Capital jetzt mal von 100 Mio Umsatzanstieg ausgehen, dann sind es erstmal wieder 25 Mio, die Sie verlieren. Ja. Und dann noch die Investition abziehen, dann ist einfach da erstmal momentan nicht viel Bottomline da. Deswegen ist erstmal das Primärziel für 2011 positive Free Cashflow. Ja. Deswegen ist auch das Thema strukturell die Performance-Verbesserung im Working Capital hier weiter voranzutreiben. Natürlich wollen wir hier in 2011 auch schon Erfolge sehen, Aber jetzt wirklich die Größenordnung zu geben heute schon, das wäre verfrüht. Wenn wir im ersten, zweiten Quartal erstmal auch sehen, wie sich grundsätzlich das Zahlungsverhalten und die Zahlungsbedingungen bei den OEMs wieder verändern, ja, dann können wir auch hier, wir haben wieder hier mehr Potenzial beim Working Capital, vor allen Dingen bei der Systems, wenn Sie sich den Systems-Geschäftsbereich anschauen, historisch hatte der sogar ein negatives Working Capital. Ja, wenn Sie 2007 und vorher anschauen, war der Bereich negativ im Working Capital ausgeschüttet, weil die hohen Anzahlungen von den Kunden schlichtweg einfach das ganze Geschäft finanziert haben. Das hat sich mittlerweile gedreht, dass wir bei der Systems auch 30 mehr Working Capital haben. Und wenn sich die Payment Terms, also die Zahlungsbedingungen, wieder in die positive Richtung ändern würden, dann gibt es ja entsprechendes Potenzial auch wieder. Aber das heute jetzt schon zu prognostizieren, dass sich die Welt wieder so dreht, wie sie vor 3 Jahren waren, das wäre ein bisschen auch wieder früh. Und mir fehlt momentan auch der Glaube. Ja.
Noch eine Frage zur Dividende. Wie geduldig ist denn da der Großaktionär? Der will ja vielleicht auch mal eine Dividende sehen.
Ich glaube, ob der Großaktionär eine Dividende sehen möchte, müssten die den Großaktionär direkt fragen.
Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Ansprechpartner.
Also ich würde es so formulieren, Entschuldigung, dass ich eingreife, aber wenn ich jetzt mal sehe, wir hatten in 2009 im November Kapitalerhöhung durchgeführt, wir hatten im Juni eine Kapitalerhöhung durchgeführt, um Liquidität des Unternehmens zu holen, um das Unternehmen zu stärken. Jetzt kurze Zeit später schon wieder Geld an die Aktionäre auszuschütten, dann müsste ich als Aktionär den lieben Vorstand Dr. Reuter-Schulz fragen, warum nehmt ihr uns erst Geld weg und geht es dann wieder her? Wisst ihr eigentlich, was ihr braucht?
Ja, also es ist noch ein bisschen hindern sozusagen.
Naja, also das geht schnell. Ja. Aber ich mache keine Kapitalerhöhung, um ein Jahr zu überbrücken. Kapitalerhöhung ist eigentlich eine strukturelle Frage, die ich durchführe. Und ich denke, der Großaktionär war sich dessen auch bewusst, als er eingestiegen ist, welche Finanzierungsherausforderungen die KUKA hat.
Dankeschön, Herr Schulak. Meine Damen und Herren, weitere Fragen? Ja, Herr Rabe von DPA.
Eine technische Frage, die sich auf Japan bezieht. Ich bin mir nicht sicher, ob Sie das einschätzen können, aber die Kollegen, die da die Atomkraftwerke sanieren müssen, in Tschernobyl werden auch nach wie vor auf mobile Roboter gewartet, die der Strahlung widerstehen können, die solche Aufgaben leisten können. Sind das Sachen, die bei Ihnen jetzt unabhängig von Japan, aber sind das Entwicklungen, die jetzt vorangetrieben werden? Gibt es da überhaupt schon etwas oder absehbar in den kommenden Jahren?
Ich sag mal, ich habe auch die Bilder, letztlich kamen die ganzen Tschernobyl-Bilder, kamen dann auch im Zusammenhang mit dem Atomkraftwerk in Tokio. Und da hat man von damals gesehen, dass die Roboter irgendwann ein Stück weit von den Strahlen ausgewählt waren und vom Dach gefallen sind. Das war, glaube ich, das eine Film, den wir alle gesehen haben. An Themen, die wir arbeiten, sind natürlich mobile Roboter, das heißt mobile Systeme mit einem Roboterarm. Und deswegen geht es schon in die Richtung, wenn Sie fragen, haben wir einen Roboter heute, der mobil rumfährt und dann entsprechend dann was aufräumen kann, den haben wir heute nicht, aber wir arbeiten im Thema Mobilität verbunden mit dem Roboter. Das Thema Mobilität ist sehr stark bei unseren Autokunden, bei den bekannten großen Kunden, wo wir letztlich auch in der Montage, in dem Fall in der Montage Plattformen haben, die mobil sind und gemeinsam mit dem Leichtbauroboter, auch in dieser Vorversion, der noch nicht industrie-serienreifen Version, also LBR, der nächstes Jahr in die Serienreife kommt, hier Vorrichtungen hat, wo Sachen kommissioniert werden, wo Sachen beigeführt werden ans Band. Aber letztlich dann ein Roboter, ein fahrender Roboter, kann nicht nur dann ein Stück weit Teile an Band fahren, der kann natürlich auch gesteuert werden und hier Arbeiten verrichten. Und wenn Sie sehen, diese quasi über Steuerung von Systemen, über große Entfernungen, auch im Medizinbereich, letztlich ja auch die Operationsroboter vom Patienten weg, wo ich ein Stück weit an einem Ort bin, wo der Patient, also nicht im Patienten, sondern aus dem Patienten, also das Ganze hier, Mobilität und fahrende Systeme, ist ein Teil unserer Entwicklung. Und wenn Sie gucken, auf was wir uns fokussieren, auf der einen Seite fokussieren wir uns auf Vision-Systeme, das heißt hier Erkennen von Elementen in der Umgebung, das heißt, es ist farblich oder auch von der Größenordnung, um zu sagen, das kann ich packen, das packe ich nicht. Also ganze Bilderkennungssysteme, Mobilität und dann noch Miniaturisierung, das sind Themen, an denen wir arbeiten, deswegen auch Leichtbauroboter, Mobilität und hier beim Aufpacken von Themen zu erkennen, das passt nicht. Das sind, von daher sind das hier unsere Anwendungen, klar auch können helfen in Zukunft, sowas besser zu bearbeiten, weil man halt keine Menschen vor Ort braucht, sondern Roboter. Ein anderes Beispiel, was auch in der Krise hochkam, war kurz nach dem Unglück in der Grube, also nicht in der Grube, in Chile, war ich drüben in Chile und da geht dieselbe Frage, ist ja, warum brauche ich im Bergbau noch Menschen, die unter Tage sind? Hier gibt es auch Roboter, die letztlich hier unter Tage arbeiten und dann die Arbeit verrichten. Ein Stück weit sehen Sie auch wieder ein mobiler Roboter, der dann ein Stück weit nicht die Schaufel oder den Pickel hat. Aber hier diese ganzen Anwendungen, die gefährlich sind, wo der Mensch in Gefahr ist, an denen arbeiten wir. Einfacher Beispiel heute ist der Bereich Gießerei. Wenn Sie gucken bei der Gießerei, tausende von Grad, ist kein Mitarbeiter, ist der Roboter, der dann die Sachen aus dem Hochofen rausholt. Und insofern kann man sagen, ein Stück weit sind wir noch sehr nah am Objekt dran und mit der Mobilität können wir weiter weg und damit sind das natürlich Themen, die wir zukünftig hier bearbeiten können.
Ja, Frau Meier nochmal.
Ich hätte noch mal eine Frage zum Markt. Haben Sie einen Überblick, wie die Weltmarktanteile sind zwischen Ihnen und den größten Konkurrenten? Und wie hat sich das entwickelt die letzten ein, zwei Jahre?
Der Weltmarktanteil ist relativ stabil geblieben. Wir hatten in 2009, der Weltmarktanteil ist immer ein bisschen davon abhängig, welche Kunden, welche Marktzyklen gerade sich entwickeln. Das heißt, ob man ein großes Wachstum in den USA, Japan oder in Europa hat. Wir haben in 2009 Marktanteile gewinnen können. In 2010 haben wir Wachstum in ein Stück weit auch anderen Regionen gesehen, sodass wir so wieder in Richtung der Marktanteile von 2008, 2019, also ein Stück weit in bestimmten Bereichen was gewonnen haben, in anderen Bereichen was abgegeben haben. Also ein relativ unveränderter Markt, dass Fanuc, die Ascava Nummer 1 und 2 sind, wir Nummer 3 in ABB mit uns Nummer 3 bzw. Nummer 4 ist.
Da haben wir auch schon, glaube ich, darauf hingewiesen, dass wir waren weniger betroffen, vor allen Dingen von den Krisen in Amerika und Japan, in der Automobilindustrie. Die sind jetzt wieder hochgekommen, das sind vor allen Dingen Kunden dann von Fanuc Yaskawa. Da haben wir damals schon hingewiesen, temporär 2009 ein bisschen höhere Marktanteile und jetzt wieder normalisiert. Der Reuter sagt, eigentlich strukturell hat sich an den Marktverhältnissen eigentlich nichts Wesentliches verändert. Also wir haben unseren Marktanteil.
Absolute Zahlen?
IFR gibt es. Das Problem ist dabei, Frau Meier, dass das IFR, das Institut, relativ spät immer die Jahreszahlen erst schickt. Die gibt es immer erst im Anfang des dritten Quartals. Fragen Sie mich nicht, warum es so lange dauert. Ich bin nicht beim IFR. Aber es gibt noch keine endgültigen Zahlen für 2010.
Wird so eine Außenmarktanteil so ungefähr
haben? Also wir haben immer schon gesagt, dass wir insgesamt weltweit zwischen 10 und 15 Prozent Marktanteil haben.
Roboter.
Systems ist ein bisschen schwieriger, Systems ist auch von der Marktabgrenzung schwieriger. Ja. Da gibt es einfach 4 große Player und wir sind einer der 4, wo wir von uns behaupten, dass wir der globalste sind von der Aufstellung.
Und die Japaner, wo liegen die? Fanuc und die Ascava?
Also die liegen uns schon bei 20 Prozent.
Beide bei 20%.
Beide, ja. Also Fanuc vielleicht ein bisschen höher dieses Jahr, wenn Sie nur die Stückzahlen betrachten, weil natürlich in Amerika vor allen Dingen sehr hohe Stückzahlen gingen. Ja. Wenn Sie jetzt wertmäßige Betrachtung machen würden, sieht es anders aus, aber die wertmäßige Betrachtung, die macht das IFA nicht, nur Stückzahlen.
Es ist oft so, dass in der Krise der Marktführer gewinnt. Also würden Sie sagen, das ist in dem Fall nicht so gewesen. Also Sie haben in der Krise Ihren Marktanteil stabil halten können.
Ja. Wir haben jetzt 2009, aufgrund dieser konjunkturellen Wachstum in bestimmten Regionen, hatten wir in 2009 ja ein Stück weit auch in der Krise gewonnen. Mhm. Und in 2010 haben wir eigentlich entsprechend des 2008er Niveaus entsprechende Marktanteile. Ja.
Ich würde so sagen, dass die führenden globalen Player insgesamt gewonnen haben, aber dass die Verlierer eigentlich dieser Krise vor allem dann die kleineren sind, die nicht so global unterwegs sind, die sind dann zum Beispiel in Kawasaki, Komau und Co.
Ich schaue die weiter rund. Ich stelle fest, von Ihrer Seite aus sind keine Fragen mehr da. Ich bedanke mich für die rege Diskussion. Ich bedanke mich bei den Vorständen für die intensiven und interessanten Auskünfte. Ich darf Sie organisatorisch noch auf folgende Dinge hinweisen. Wir halten, wie gesagt, einen Arbeitsraum vor in der Nähe. Wir laden Sie zu einem kleinen Imbiss ein. Das ist hier um die Ecke rum in den großen Foyer, das Sie erst durchquert haben. Wir sichern ab, dass Sie Ihre Laptops oder dergleichen hier stehen lassen können. Der Raum ist in dem Sinne sicher. Wenn Sie da einmal rausgehen, können Sie Ihre Arbeitssachen hier behalten. Die Parktickets, wenn Sie mit dem Fahrzeug gekommen sind und hier im Sofitel-Parkhaus wohnen, das Auto abgestellt haben, das können Sie bitte an der Rezeption entwerten lassen auf unsere Kosten. Und ich darf Sie ganz am Abschluss noch auf Folgetermine der KUKA, PR oder der Kommunikation hinweisen. Dr. Reuter wird am 22. März auf der Eröffnungspressekonferenz der Hannover Messe 2011 mit dem Chef der Hannover Messe auftreten. Wir sind als KUKA erstmalig vom 4. bis 8. April auf der Hannover Messe präsent, wollen da zu einem Pressegespräch und einen Chillout einladen. Einladung gehen Ihnen zu. Ich darf Sie auch schon heute auf unsere Q1-Zahlen am 11. Mai verweisen. Um 7 geht es wieder los und Telefonkonferenz sowie am 26. Mai auf unsere Hauptversammlung. Für Termine ist gesorgt, für News ist auch gesorgt. Ich bedanke mich ganz herzlich und würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen noch begrüßen könnte bei unserem kleinen Imbiss. Danke und einen guten Heimweg.